Hallo Leute, hier kommt sie endlich, die Fortsetzung von Sophie Passmann zu Gast bei Feminismus und Autotune. Wir steigen gleich mitten rein und hören, wie Sophie einen Shitstorm für ihr Buch Alte weiße Männer aushalten musste. Und das wohlgemerkt ein halbes Jahr vorm Erscheinen. Viel Spaß!
Es war ja bei mir wirklich so, dass in dem Moment, in dem das Buch angekündigt wurde, in der Verlagsvorschau ein halbes Jahr vorher, gab es einen Shitstorm auf Twitter wegen dieses Buches. Und da gab es noch keine Leseprobe. Es gibt ja diese Literaturwissenschaftsbubble auf Twitter, ja, wo ich einige auch mittlerweile, wir haben viele von denen, die so ganz federführend waren in diesem, wie albern und lean-in feministisch kann man denn sein, mit denen bin ich mittlerweile auch wieder fein. Also es war so ein bisschen auch so eine Zeitgeist-Draufhauerei. Aber ich hätte mich total gefreut, wenn Leute gesagt hätten, warten wir doch mal ab, was da so drin steht, statt sofort zu sagen, das ist mit Sicherheit ein richtig schlimmes Interviewbuch, ja, und wie scheiße kann man eigentlich sein. Und deswegen hätte ich mich darüber gefreut.
Ja.
Ich habe da null damit gerechnet, damit. Ja. Weil ich gar nicht dachte, dass der Titel, ich habe gar nicht geschnallt, dass der Titel und diese Aufmachung von dem Buch und das Konzept von dem Buch so viele Leute ärgert. Ich dachte, naja, aber das ist ja deren Job, Literaturkritik, die werden jetzt erstmal warten, was da drauf drinsteht. Und dass sofort wirklich ganz viele Leute und vor allem auch wirklich ganz viele Frauen, ganz viele Feministinnen eine krasse Meinung dazu hatten und auch so Literaturwissenschaftlerinnen, die sagten, das ist ja ein Interviewbuch. Ich meine, nee, ist kein Interviewbuch. Also und gerade als Literaturwissenschaftlerin sollte man so Textsorten vielleicht auch ernsthaft auseinanderhalten. Da war so eine Mischung aus hohen Hass, Neid, Missgunst und auf jeden Fall keine Vorschusslorbeeren. Deswegen, ich würde an deiner Stelle das eher genießen und mich freuen drüber. Weil das sagt ja auch was trotzdem über dich aus.
Das war so ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das ist echt dieses Charme und Ding. Aber du hast völlig recht. So habe ich es noch nicht betrachtet.
Der Psycho-Podcast mit Sophie Passmann. Schön. Kommen Sie mit Ihren Problemen.
Jetzt schnell ein anderes Thema.
Ja, und geht es jetzt so weiter dann? Bist du dieses Jahr nochmal ganz viel unterwegs oder ist es nur so eine...
Es wird neue Projekte geben, aber über die darf ich noch nicht sprechen. Dieses Jahr. Ganz schlimmer Promosatz oder ganz schlimmer erwachsenen, selbstständigen Satz. Ich werde so ein paar neue Sachen machen dieses Jahr. Und dann wird, jetzt ist aber eher dieses Jahr angedacht als Ball ein bisschen flacher halten. Und nächstes Jahr, wenn das Buch kommt, dann im Frühjahr raus und dann gibt es auch wieder Lesereise. Und dann kommt wieder der Buchmessenwahnsinn und dann werde ich wahrscheinlich wieder in Zeitungen verrissen werden von irgendwelchen ältlichen Herren und irgendwelchen jünglichen Frauen. Und dann werde ich wieder ein halbes Jahr Spaß haben.
Genau, die dann eben gerade die Verlagsvorschau gelesen haben und dann die Rezension damit auch schon gleich bestreiten. Abrufen.
Ja, voll super. Nein, das will ich gar nicht unterstellen. Die Leute haben es schon gelesen und ich fand es zweimal scheiße quasi.
Man kennt es ja auch selber. Also ich muss mich auch immer zurückhalten. Ich habe immer sehr schnell eine Meinung schon immer gehabt und jetzt dadurch, dass es auch durch den Zeitgeist so befeuert ist, also ich weiß schon immer, wie alles ist und dann muss ich mich wirklich dazu zwingen, mich damit auch auseinanderzusetzen.
Ja. Also zwinge mich dazu mittlerweile auch, aber eher aus dem... ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Farbe von Hohn mir nicht mehr erlauben kann, tatsächlich. Also das ist, lange war das einfach so, auf Twitter war ich einfach so einer von ganz vielen Menschen, der sich halt zum Beispiel über Luke Mockridge lustig macht. Und mittlerweile ist die Außenwahrnehmung so, dass man, natürlich, ich habe keine Show bei ProSieben, Luke Mockridge ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands, ein krasser A-Promi. Ich will mich damit quasi gar nicht auf die gleiche Ebene stellen. Nur manchmal ist die Wahrnehmung so, aus dieser Twitter-Bubble, dass Leute sagen, na, aber was hat sie, also die beiden sind doch irgendwie offen, die hängen doch bestimmt zusammen rum und trinken Säckchen. Warum? Es gibt nicht mehr dieses nach oben treten in der Außenwahrnehmung, obwohl ich es natürlich immer noch so wahrnehme, weil ich sage, Luke Mockridge weiß doch nicht, wer ich bin. Und deswegen nehme ich mir das nicht mehr so sehr raus oder versuche so ein bisschen mitzudenken, dass Leute meinem Urteil jetzt eine größere Schwere geben mit der größeren Reichweite, was ich nicht eigentlich einsehe so für mich, aber es ist halt so. Ich kann mich ja nicht erheben darüber, wie Leute das wahrnehmen. Finde ich zumindest.
Aber das ist ja schön, dass du daraus irgendwie auch Schlüsse dann ziehst für deine...
Und auch, ich glaube auch, dass man ab einem gewissen Grad von Öffentlichkeit, ich finde ja dann auch einfach woanders statt, auch wenn ich das für mich selber gar nicht wahrnehme. Ich kriege ja nicht mit, wenn ich irgendwo anders gesehen werde von Leuten. Aber dass die dann auch sagen, warum muss sie jetzt, also sie muss ja nicht auch noch auf Twitter ständig rausballern. Das ist auch, ich taste da noch so, weil ich auch nicht abrutschen möchte in so ein, ja, ich bin jetzt eine von den Großen, ich kann nicht mehr, sondern dass ich einfach merke, manchmal, Witze werden mittlerweile anders wahrgenommen und auch ein bisschen als arrogant oder auch so ein bisschen so ein so Branchennetzbeschmutzerin. Eigentlich ist sie doch auch bei den Berlinale Partys, warum macht sie jetzt auf einmal so blöd rum? Mhm. Und das finde ich auch in Ordnung, das habe ich ja, ich habe ja ganz viele Vorteile davon, dass diese Reichweite so gewachsen ist und dann wäre es ja blöd und auch kindisch zu sagen, aber ich will weiterhin mich lustig machen über Kristall. Vielleicht kann ich es einfach jetzt nicht mehr so sehr oder ich kann es, aber ich muss es irgendwie genauer, muss genauer darüber nachdenken, wie ich mich äußere, weiß ich nicht. Man fühlt sich zwar am Ende des Tages immer gleich, egal ob man gerade ein Buch rausbringt oder ob man keins macht oder ob man einen Podcast hat oder ob, also man, am Ende des Tages geht man ins Bett und fühlt sich schäbig oder nicht schäbig. Und in sich selbst ändert sich nicht so viel, aber um einen rum ändert sich die Wahrnehmung halt. Und dann muss man vielleicht manchmal ein bisschen den Ball flach halten. Vor allem, wenn man nicht immer streitbar sein möchte. Und ich möchte nicht immer streitbar sein, tatsächlich.
Finde, ja, man hat ja gar nicht so viel Kontrolle darüber, wo man rezipiert wird und so. Ja. Ne? Und
ich, und ich denke auch wirklich echt viel über, was macht man denn jetzt damit? Und ich, ich schwanke da jeden Tag zwischen, ich müsste da, wenn ich sowieso schon in dieser komischen, privilegierten Situation bin, dass ich diesen Job machen darf, dann muss ich eigentlich 24/7 sinnstiftend sein. Und es gibt aber viel mehr Momente, wo überwiegt, dass ich merke, ich möchte eigentlich ja das, was ich immer machen wollte und immer machen möchte, ist Leute unterhalten. Und Unterhaltung und immer ständige radikale Edginess schließt sich aus. Mhm. Und ich merke, dass ich immer noch in mir selber so, eine, so einen Humor habe, der, glaube ich, gerade für eine junge Frau als edgy wahrgenommen wird. Aber dass ich auch immer weniger Spaß daran habe, den herauszustellen. Weil ich denke, am Ende des Tages will ich ja eigentlich jemand sein, der irgendwo ist und die Leute freuen sich, dass diese Person da ist. Mhm. Und ich bin gestern noch zu so einer Party dazugestoßen nach der Filmpremiere von Bastian Pastewkas letzter Staffel Pastewka und habe gemerkt, ich bin so starstruck von diesen ganzen Wochenschau-Generation-Leuten, wo ich denke, das, was die schaffen, nämlich dass der Pastewka, ultra kluger, ganz oft super edgy Humor und auch manchmal auch so, dass ich sage, ist auch ein bisschen Boomer-Humor gerade oder so ein bisschen nicht mal, würde ich jetzt so den Witz nicht machen. Trotzdem, wo der hinkommt, freuen die Leute sich. Und es gibt Leute, die mögen den nicht, aber die würden niemals sagen, blöds Arschloch, kann ich nicht ertragen, weil der halt einfach lustig, freundlich, fleißig und talentiert ist. Und das, diese Art von Entertainment, deutschem Entertainment, die begeistert mich so sehr, dass ich da ganz viel drüber nachdenke, muss man denn immer auf Twitter den Meta-Ironie-Humor machen und Chefredakteure anpissen und reizt nicht auch manchmal einfach die Leute dazu zu bringen, dass sie sich ein bisschen freuen.
Ja, beides. Also ich bin froh, dass es die gibt, die immer rumpissen und so. Und bin froh, dass es die gibt, die Freude machen und so. Und da gibt es ja genug Arbeitszeit.
Genau, wir, unbedingt. Das sollte jetzt auch nicht als Appell verstanden werden für mehr.
Ich habe auch irgendwann
ein bisschen weniger Elitenärger. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
Ich war auch irgendwann so irgendwann von dieser Rant-Form so genervt. Weil ich habe das auch über Jahre gemacht. Rant, das ist alles scheiße. Und ich fand es so langweilig irgendwann, dass ich dann auch irgendwie dachte, nee, eigentlich liegt es mir auch eher, so Sachen cool zu finden mal. Ja. Oder? Was ist eigentlich cool, was macht mir Spaß, was höre ich gern, was finde ich gut und so. Und dieses, jetzt habe ich mir das Phänomen XY, E-Scooter, E-Zigarette, so lief das irgendwie eine Weile halt echt ab im Internet, in Kolumnen und so, also bei verschiedenen Leuten. Ich finde es irgendwann so, ja,
ich habe,
und dann, so, ja, man findet das scheiße, and what now?
Ich habe, deswegen machen wir in meiner Kolumne, machen wir das so im monatlichen Wechsel. Ich mache, also die heißt Alles oder Nichts und ich finde dann quasi einmal was scheiße und einmal was toll.
Ja.
Und merke auch, also ich habe letztes Jahr, glaube ich, der erfolgreichste Text war, als ich darüber gesprochen habe, wie unfassbar fantastisch ich Bruce Springsteen finde. Und dass ich alles an ihm toll finde. Und dann natürlich auch irgendwie die weiterführenden Gedanken, wofür er steht heute und was er irgendwie für eine Musik- und Denk- und Popkulturschule ist. Und da habe ich gemerkt, ja, Leute mögen das auch mal, wenn ich mich lustig mache über Bowls oder so, aber es ist auch einfach schön, Sachen toll zu finden.
Ja.
Und ich habe mittlerweile viel mehr Spaß daran, mich daran festzuhängen, dass ich Dinosaurier und Billie Eilish toll finde, als daran, dass ich halt E-Zigaretten peinlich und Bowls eklig finde. Weil das halt auch Spaß macht, Sachen toll zu finden.
Ja.
Und es gibt ja auch viele Sachen, die man toll finden kann, gerade.
Ja, du hast zum Beispiel uns ein Buch geschenkt über Frank Ocean, also... Das ist ja.
Stimmt, ja. Der ist auch ganz okay.
Das war ja auch letztes Jahr noch.
Stimmt, ja. In der Musikbibliothek bei meinem Verlag Keep Me on Twitch, die haben so eine Reihe angefangen, wo Leute über ihre Lieblingsbands oder Musikerinnen schreiben. Und ich wollte eigentlich ursprünglich über die Ärzte schreiben und habe natürlich ein so völlig generisches Gefühl zu den Ärzten, wie alle ein Gefühl zu den Ärzten haben, die mal irgendwann halt so eine Art Deutsch-Punk-Rock gehört haben. So Punk-Rock kann man es auch, aber egal. Auf jeden Fall, das wäre dann so ein Landschulheim-Coming-of-Age-Text geworden, der auch cool geworden wäre, glaube ich. Aber ich habe dann gemerkt, mein erstes Buch in diesem Verlag hieß Alte Weiße Männer und ich habe auf 300 Seiten daran appelliert, dass man sich zur Diversität auch zwingen muss. Mhm. Und habe dann überlegt, okay, ich will quasi den Mittelweg finden. Ich will natürlich jetzt nicht eine Künstlerin irgendwie über die schreiben, weil das eine Künstlerin, weil es eine Frau ist, aber ich will jemanden finden, der im besten Fall nicht weiß ist es waren auch nur, T.S. Ullmann hat über die Toten Hosen geschrieben, Anja Rützel über Take That und Tino Hanekamp über Nick Cave, also nur weiße Dudes. Und ich dachte so, nein, ich möchte zumindest ein bisschen meine künstlerische Integrität und meinen Spaß an diesem Buchprojekt behalten und trotzdem diese Reihe ein bisschen diverser machen und war dann total glücklich damit, weil Frank Ocean so als queerer, schwarzer Künstler total bedeutend ist und eine ganz andere Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich muss aber auch ehrlich sagen, würde ich heute gefragt werden, würde ich zu 100% und sofort über Billie Eilish schreiben.
Ja.
Also sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Leider, aber jetzt habe ich meinen Schuss schon gemacht bei Kiwi.
Da hast du aber jetzt nicht so Termine noch gespielt.
Also gar nicht. Ich habe Frank Ocean gar nicht. Ich habe das geschrieben, weil ich das schön fand, als Erste mit in dieser Reihe zu sein. Ich fand es auch schön, dass die Reihe, auch wenn sie einen krassen Überschuss hat an natürlich weißen Duzi abgefeiert werden, hat sie auch weiterhin. Was aber auch natürlich damit zu tun hat, dass wir einfach auf so einen unglaublichen Überschuss an kulturell bedeutenden weißen Dudes haben. Immer noch, das bricht ja langsam auf, aber wenn man halt irgendwie Leute fragt, was war deine Top-Band, dann wäre es auch fast eine verfälschte Darstellung, wenn man dahin kommen würde, dass es da eine große Diversität gibt. Das ist dann quasi in dem System das Problematische, aber man kann ja nicht sagen, du darfst nur drüber schreiben, wenn du über eine Frau schreibst. Aber ich fand es auch total toll, dass zumindest dann 50-50 Frauen Männer sind. Und die Reihe wird jetzt auch mehr Autorinnen und mehr nicht weiße Autorinnen.
Ich soll dich mal bei mir melden, ey, ich bin schon heiß.
Über wen willst du schreiben?
Destiny's Child würde ich schreiben.
Ah. Wirklich?
Gut.
Waren sehr wichtig.
Sehr gut. Ich merke mir.
Ärzte auch, tatsächlich, ja. Aber über die habe ich schon ein bisschen in meinem Buch geschrieben. Super Projekt auf jeden Fall, ich finde es richtig gut.
Und da habe ich aber gar keine Promo. Ich war auf der Buchmesse und habe diese Eröffnungsparty, es gab eine große Party.
Ich habe moderiert.
Saß da brav und habe aber sonst keine Interviews gegeben zu dem Buch und habe auch gar keine Lesung gemacht. Dazu war ich auch völlig frei mit. Ich habe das Gefühl, habe ich genug stattgefunden.
Leute, ich brauche eine Toilettenpause.
Paula Irmschler regt eine große Toilettenpause an. Das lassen sich die PodcasterInnen nicht zweimal sagen. Nach 45 Minuten sind die drei fertig. Es kann weitergehen.
Ja, Linus, du hast ja jetzt hier auch noch was vorbereitet.
Nee, ich würde gerne noch mal was hinterlesen, wenn wir jetzt eine Koryphäe auch des Feminismus, der nicht aus unserer eigenen Bubble geboren ist, hier zu Gast haben. Also ich hatte irgendwie letztes Jahr, da hatte ich das Thema immer gehabt mit zu wenig Frauen auf Festivalbühnen und habe gemerkt, so boah, in dem Jahr davor gab es nicht so viel Resonanz und es hat sich so viel aufgeschäumt. Die Diskussionen wurden größer, es wurde halt mehr skandalisiert, wenn eben nur weiße Männer mit ihren Gitarren da rumstanden. Und da hattest du das Gefühl, es tut sich kulturell schon irgendwie was, so popkulturell. Und ich dachte so, oh super, jetzt geht's richtig durch. Und jetzt so dieses Jahr habe ich so einen kleinen, so gefühlsmäßigen Backlash. Ich habe so das Gefühl, so auch irgendwie läuft es doch nicht so, dass ich jetzt so viel tun würde. Ist das nur mein Eindruck, dass es mal so ein Hype-Thema war? So Feminismus ist ja schon irgendwie wichtiger geworden in der Diskussion. Aber tut sich wirklich was? Also ich bin jetzt so ein bisschen im Zweifel, weil ich so merke, ja, alle finden es geil, aber wo sind die Ergebnisse?
Also ich glaube, dass das dann so eine sehr punktuelle Musikbranchenwahrnehmung ist, dass es vielleicht abflacht, weil wir in der Literatur, oder ich sag mal, das, was ich am intensivsten verfolge, ist immer die Literaturbranche in Deutschland. Da gibt es gerade eine so intensiv geführte Debatte über Frauenquoten in Vorschauen und in Verlagen wie noch nie. Also es gab letztes Jahr es gibt da eben eine sehr genau die gleiche Bubble, die mich sehr vehement kritisiert hat, macht halt auch einfach viel guten Kram. Unter anderem auch mit statistischen Erhebungen rausfinden, wie viele Frauen gibt es denn in Vorschauen und vor allem, was ich noch viel interessanter finde, wie viele von denen sind denn so hochgejazzte Debütantinnen, die beim nächsten Buch fallen gelassen werden. Weil wenn man zum 37. Mal ein Buch von Uwe Timm rausbringt, ein ganz toller Autor, dann hat es natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn ich neben ihm im Vorschauprogramm stehe als eine Erstlingsautorin, von der man auch nicht weiß, ob sie noch 36 weitere Bücher rausbringt. Und das haben sie alles erhoben und es gab letztes Jahr zum Beispiel der Verleger von Hansa, Jo Lendle, hat sich dazu auch geäußert und das wurde dann, und jetzt zum Beispiel gibt es schon wieder eine unter dem Hashtag Frauenzählen, eine Debatte, die auch wirklich so in die Feuilletons und beim Deutschlandfunk vorangetrieben wird. Immer noch mit so einer Highbrow-Attitüde, also dieses, was die Kids aus dem Internet sich ausgedacht haben, niedlich. Aber das wird schon diskutiert. Ich habe den Eindruck, also für mich ist diese ganze Frauenzählen und das Anprangern, das wurde in den letzten Jahren in meinen Augen sehr schnell abgetan als so eine saturierte Stellvertreterdebatte von Frauen, die keine anderen Probleme haben, weil dann hat man sich so berufen auf die anderen großen feministischen Kämpfe, die in Wellen vor uns geführt wurden, also bis hin zu, weiß nicht, Maria Juchatz, die sich irgendwie unter Einsatz ihres Lebens im übertragenen Sinne vor Kutschen geworfen hat, bis hin dann aber auch zu der Gegenbewegung zu Alice Schwarzer, die ja parallel stattfand und ultra links war, die einfach alle substanzielle Dinge und Gesetzesänderungen durchgesetzt haben. Und dann wird schnell so getan, als würden wir heute irgendwie nur auf Twitter jung rumjammern. Aber ich glaube, der feministische Kampf, der heute am relevantesten ist, ist ein rein kultureller. Also es gibt natürlich immer noch so massiv frauenfeindliche Politik wie Paragraph 219a zum Beispiel, das muss man, und die Abwesenheit von Frauenquote, das sind noch so Hard Facts, aber darüber hinaus haben wir ja, und das ist vielleicht das Problem, eine faktische Gleichstellung. Es ist nur keine, also eine institutionell faktische Gleichstellung. Wir haben sie nur kulturell nicht. Und das ist dann eben bei, warum nehmen Väter nur 2 Monate Vaterschaftsurlaub? Niemand zwingt sie dazu. Die Mutter macht 8 Monate und unter Einbußen ihrer Karriere. Oder warum sind Dudes irgendwie, tun sie, als seien sie Feministen, aber unterbrechen Frauen trotzdem die ganze Zeit? Und warum haben Verlage, tun so, als gäbe es quasi keine spannenden Frauen, die schreiben können? Und ich glaube, es gibt so eine Müdigkeit, weil Frauen, die das anprangern, denen wird sehr erfolgreich eingeredet, dass es so eine peinliche Debatte sei und dass man größere Probleme hätte. Und ich glaube, dieser kulturelle Kampf, dieses Stattfinden von Frauen, die sich auch einfach nicht wegdiskutieren lassen, die einfach da bleiben, das ist gerade der wichtige Kulturwandel, der stattfindet. Und deswegen bin ich da auch so ganz vehement und auch fast ein bisschen lakonisch desinteressiert, wenn jemand so tut, als sei das irrelevant. Weil ich kann jetzt aus dem Stand 18 mittelmäßige Popliteraturromane schreiben und es gibt immer noch weniger mittelmäßige Popliteraturromane von Frauen als von Männern. Das heißt, egal wie viel wir rausballern in den nächsten Jahren, wir werden immer noch die letzten 20, 30 Jahre Popkultur, die für mich vor allem super relevant sind und waren, werden wir immer noch vollgeballert sein von männlichen Einflüssen und männlichen Blicken auf die Welt. Und vielleicht ist es in der Musikbranche dann so, dass da das weniger vehement wurde. Und ich glaube, es wurde dann weniger vehement, weil Leute dann irgendwann dachten, ah ja, stimmt, vielleicht ist es ja wirklich ein bisschen peinlich.
Auf jeden Fall erstmal ermutigend, dass du sagst, du siehst ein Outcoming von der Diskussion und eine progressive Attitüde der Entwicklung.
Ja, ich glaube, das ist für mich das große Ermutigende, weil ich das natürlich auch viel... wenn ich morgens aufstehe und drüber nachdenke, dass ich jetzt gerade ein Gesetz abschaffen muss, dann bin ich entmutigter, als wenn ich drüber nachdenke, dass ich einfach heute Teil eines Kulturwandels sein muss, weil das lässt sich auch so im Alltag machen. Ich kann einfach stattfinden und laut sein und mir nicht von irgendwelchen Nazi-Trollen im Internet den Mund verbieten lassen. Und dann bin ich schon Teil dieses Wandels. Der ist nicht erstmal massiv spürbar, aber ich bin trotzdem Teil davon. Und sichtbare Frauen führen ja auch dazu, dass andere Frauen sich auch ermutigt fühlen, Dinge zu tun. Und das macht mich total zufrieden. Ich glaube, die Kehrseite der Medaille ist, dass ich glaube, das, was den Feministinnen heute so sehr passieren kann, wie vielleicht keiner anderen Feminismuswelle, ich weiß nicht, Paula, korrigiere mich gerne, das ist so mein Blick darauf, ist dieses sich gegenseitig zerfleischen, weil man denkt, jede Frau hat den Feminismus am besten erfunden und verstanden, und dann wird mir vorgeworfen, ich sei irgendwie so eine Lean-In-Feministin, die es nur für ihre eigene Karriere tut, und dann gibt es irgendwelche schnippischen Journalistinnen, die irgendwie so sich lieber darüber das Maul zerreißen, wie andere Frauen Feminismus betreiben, als halt einfach Feminismus zu betreiben. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch, ich merke eine Müdigkeit bei mir. Ja. Und ich bin nicht anfällig für Müdigkeit. Aber selbst ich mache Twitter auf und denke, dann schreib mir doch einfach direkt, wenn du mich scheiße findest. Und mach nicht so einen nachdenklichen Thread darüber, warum das Buch problematisch ist. Ja. So, wenn du neidisch bist und wenn du es scheiße findest und wenn du denkst, du hättest das Buch schreiben sollen, dann schreib mir das, aber mach nicht so eine Stellvertreter-Feminismus-Diskussion raus. Und ich merke, dass ich schon mich da manchmal rausziehe. Und ich bin noch nicht lange in diesem Feminismus-Game in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich glaube, das macht Frauen doller mürbe, als man denkt von außen.
Ja, mir kann ich so unterschreiben. Also es kommt auch drauf an, wer es macht, ne? Also wenn das irgendwie selbst marginalisierte Leute auf Twitter sind, die halt das kritisieren von außen, weil sie sich auch als außen wahrnehmen, weil sie nicht repräsentiert werden, ist das nochmal eine andere Nummer als wenn eine Weltkolumnistin nichts anderes tut, als andere Feministinnen zu zerfleischen. Sie hat schon eine Stelle. So, ne? Sie hat eine Stelle, sie ist angekommen. Sie könnte einfach das, was sie anderen Feministinnen vorwirft, einfach machen. Ja. So, ne? Dann kommt dann halt, warum beschäftigt sich XY nicht mit Kopftuchdebatte, bla bla. Mach du es doch, tu es doch. Schreib doch deine Texte darüber, engagier dich. So, das verstehe ich halt nicht, ne?
Ja, das ist natürlich ein total richtiger Hinweis. Dieses, ich beziehe diese Müdigkeit auch wirklich rein auf Frauen, die ich so branchenmäßig und levelmäßig, oder wir sind bei alle in, wir essen in Berlin alle in denselben Restaurants zum Mittag, weil wir alle in derselben Redaktion sitzen. Ja. Die meine ich damit. Genau. Und wenn aber irgendwie eine Woman of Color so mich völlig zu Recht oder jemand, der irgendwie aus einem Hintergrund kommt, der eben in dieser Medienbranche nicht dargestellt wird, wenn der mich anpisst, dann sage ich so, ja, auf jeden Fall. So, das ist ja eigentlich überhaupt schon, es ist ja, das ist ja auch schon irgendwie Ausbildungsarbeit, die sie da machen an mir. Das heißt, die meine ich überhaupt nicht. Ich meine halt Chefredakteurinnen und Kolumnistinnen, die irgendwie dann so leicht suffisant darüber sprechen, dass ja doch irgendwie alles wahnsinnig mühsam ist. Und ich denke, ja, aber was wir gerade hier machen, ist auch nicht mühsam. Ja. So.
Ja, genau. Und die dann immer so drauf hauen, die machen es nicht richtig. Und dann haben sie schon 5 Texte damit gefüllt. Und man denkt sich so, du hättest die 5 Texte damit füllen können, genau das zu machen.
Ja.
Ja. Mach deine Kopftuchkritik. Just do it. So. Keine Ahnung. Engagier dich. Sprich mit muslimischen Frauen. Mach es. Und das verstehe ich dann halt auch nicht. Aber Männer natürlich genauso, noch schlimmer.
Und wie ist es für dich, Paula? Also wir basteln jetzt auch schon hier unter dem Claim Feminismus und Autotune ja seit 2 Jahren dann rum und auch schon vorher. Wie siehst du jetzt? Sind wir 2020? Geht's vorwärts?
Also, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es, also wirklich glauben, dass es besser wird, weil wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich mich ins Bett legen und die Decke drüber ziehen. So. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen naiv. Ich glaube immer, dass, also ich bin halt eine optimistische Person und ich habe das Gefühl, dass in immer mehr Kreise, die einen umgeben und die auch immer weiter gehen, dass immer mehr reinschwappt und Gespräche stattfinden. Aber ob es faktisch besser wird, ja, hier und da. Ne?
Eine Sache, die ich ganz intensiv wahrnehme, und das ist auch kein mir selber auf die Schulter klopfen, sondern das ist ja auch einfach ein Zeitgeist-Ding. Eine Sache, die neu ist, ist, glaube ich, dass wirklich weiße Menschen und auch weiße Männer das erste Mal, also ich lasse mal bei weißen Männern bleiben, weil ich so diese Critical Whiteness ist für mich immer noch eine sehr akademische Sache leider, aber so weiße Männer als Typus, dass sie das erste Mal sich reflektieren. Natürlich nicht alle, es gibt auch ganz viele Schmierlappen, die einfach in so einer Abwehrhaltung bleiben, aber ich nehme das auch in meinem engsten Freundeskreis mit, dass wirklich viele Männer das erste Mal in ihrem Leben drüber nachdenken, ach ja, ich bin ja nicht einfach als neutraler Mensch in die Welt reingeworfen, sondern ich bin ja auch so. Und merke schon, Männer um mich rum fangen an zu gendern, was sehr banal ist, was irgendwie die Frauen jetzt nicht befreit auf der Welt, aber so eine viel weniger existente, also keine Abwehrhaltung mehr. Ich habe letztens mit einem sehr engen Freund gesprochen über so Bücher, die rauskommen dieses Jahr, und wir haben über Bücher gesprochen, die uns begeistern, und er sagte von sich aus, und er ist jetzt nicht irgendwie der Vorzeigefeminist, ja, und alles, was ich hier gerade aufzähle, sind wieder nur Männer, merke ich. Und das hätte der vor 2 Jahren nicht gemacht. Und das ist erstmal ein ganz kleiner Schritt, aber wenn es dazu führt, dass er in einem Jahr denkt, ich schaue mir jetzt erstmal ganz konzentriert die Titel von Frauen an, dann ist das natürlich ein Baby-Step, aber niemand wird ja den Feminismus alleine irgendwie vollführen.
Ja.
So diesen, ich nehme da wirklich eine Verhaltensänderung.
Ja, ich auch. Also es ist natürlich auch, dass die eigene Bubble auch ein bisschen beschränkt ist, aber bei mir dann eher auch, ja, auch Männer so, aber auch Frauen, die sich mehr trauen, die irgendwie öfter schreiben, sagen, was sie fühlen, schneller irgendwie so Werkzeuge in der Hand haben, nämlich zum Beispiel Begriffe, und sich nicht mehr alles gefallen lassen und dann so Sachen sagen wie, ah, die Beziehung war scheiße, weil der Typ war irgendwie toxisch männlich. Es sind natürlich auch so Buzzwords, mit denen man aufpassen muss. So. Aber dann ist irgendwas stattgefunden, so, ne? Ich lasse mir diese Scheiße nicht mehr gefallen, sie ist nicht normal, ich muss nicht so behandelt werden, bla. Dass so Gespräche unter Frauen und Männern hoffentlich auch sich ein bisschen verändern, das Gefühl habe ich schon.
Ja,
ich auch. Hoffentlich. Ja, aber wenn man jetzt raus aus der Bubble geht.
Aber was diese sich nichts mehr gefallen lassen, ich habe das Gefühl, dass so ein großer feministischer Kampf gerade wirklich in der Dating-Welt stattfindet, weil das, was unser vor die Kutsche werfen ist heute, ist nicht mehr daten, weil ich glaube, Frauen unserer Generation daten viel weniger als Frauen mit Sicherheit, die danach kommen, und auch die, die davor kamen, was mit Sicherheit auch mit einem konservativen Weltbild und Anspruch und irgendwie gesellschaftlicher Idee, wie eine Frau zu sein hat, zu tun hat, aber auch, dass ich einfach mitbekomme, dass viele Frauen sagen, nee, dann bleibe ich lieber alleine. Also, dass die erste Generation von Frauen ist, die sagt, ich bin ja von mir aus selbstständig ein Mensch, ich muss ja nicht Ehefrau oder Mutter von einem Menschen sein, damit ich meine Rolle in der Gesellschaft erfüllt habe, und dass wir einfach sagen, nee, dann lieber gar nicht.
Ja.
Und dass viele Männer, die da noch gar nicht hinterherkommen und diesem Anspruch, den Frauen jetzt neu für sich formulieren, gar nicht hinterherkommen und auch gar nicht verstanden haben bisher, dass er existiert. Ja. Und weil du Bubble sagtest, ich habe den Eindruck, dass es da einen super krassen Mainstream, auch so ein Meme-Mainstream gibt von Frauen, die, glaube ich, würde sagen, tendenziell aus dieser hyperfemininen Schmink-Ecke kommen. Aber so Empowerment, also dieses, ich kann mich so zeigen, wie ich bin möchte, ich muss nicht geslutshamed werden, schalte ich dieses süße Outfit an, schalte ich meine neuen Nägel an und ich bin die krasseste Alte überhaupt, dass die so ganz doll Men are Trash vor sich hertragen, weil sie sagen, so meine Freundinnen sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben, die verarschen mich auch nicht und ich brauche keinen Mann und ich schminke mich auch sicher nicht, um für einen Mann schön zu sein, sondern für mich. Und das ist so eine total gewhitewashed Attitüde, die natürlich von Women of Color genommen wurde, die aber auch immer noch teilweise von Women of Color Gott sei Dank sehr erfolgreich auch irgendwie verbreitet wird. Das ist nicht etwas, was komplett genommen wurde von weißen Menschen, aber die haben sich, also wir haben uns sich da, haben uns da drauf gesetzt, wie bei den meisten Dingen, die cool sind an weißen Menschen, die nicht unsere sind, also nicht unsere eigenen. Und das nehme ich wahr, dass es kein Bubble-Phänomen ist, sondern eher ein super irre Mainstream-Phänomen.
Ja.
So Rihanna ist halt so über Popstar und ist halt genau diese Attitüde. Beyoncé, diese Attitüde. So. Da kann man auch kapitalismuskritisch sein, wenn man möchte, aber.
Auf jeden Fall, und Beyoncé dann doch wieder, ich mache doch wieder alles für meinen Mann. Oder? Ja. Kann man lange drüber reden, aber ja. Und es gibt mehr Outings, habe ich das Gefühl, das ist auch geil. Also sowohl Bisexualität, Homosexualität, Transidentität, alles. Das ist halt auch geil, also dass viel mehr Menschen so out of the closet kommen. Und das gibt es ja tatsächlich überall, so jenseits von Bubbles. Das ist auch schön.
Ja.
Ja. Du siehst, Linus,
das alles ich, geil. Das finde ich wirklich sehr
eigentlich
positiv.
Alles super.
Also, ja, also die Musikbranche hängt so ein bisschen hinten dran, aber es ist ja klar, es ist ein sehr klassischer Betrieb.
Ja, und aber auch nein, ne? Also wir hatten das Gespräch ja schon ein paar Mal und die Festivalbranche ist halt nicht stellvertretend für die Musikbranche. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt und festgestellt, die jungen Leute, die hören schon längst die coolen Frauen. Eben. Und verkleiden sich als Billie Eilish und also die gehen schon raus und die hören auch schwarze Frauen und die hören halt alles. Die hören queere Menschen. Nur diese Festival-Opas wollen halt ihren Gitarrenrock-Scheiß durchdrängen, weil Männer viel Bier saufen und sind halt langweilig. Vielleicht muss man einfach von diesem Festival-Ding
wegkommen. Genau, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, haben wir schon gesagt, wir hängen die einfach ab, wie sie selber schon wollen.
Genau, die sollen sich dann einfach alle tot saufen und gegenseitig verprügeln und dann machen
wenn
die da
sie
ihre
schon, wenn sie schon angekommen kommen und sagen, so, die könnte vielleicht doch nochmal, wer war diese Billie Eilish, könnte man vielleicht auch nochmal, ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Andere Frage, Sophie, ich habe aufgehört zu rauchen mit diesem Jahr und habe aber noch vier Mentholzigaretten, weil du gar nichts mehr hast.
Möchtest du eine? Ja, ich kriege gerne eine Mentholzigarette.
Oh, Mentholzigaretten immer ran.
Ran da. Oh,
du hast aufgehört.
Oh, furchtbar, ja.
Jetzt so richtig für immer? Oder wenn du beim nächsten Mal hier Schluck, Schluck?
Ich habe jetzt schon so eine App, hier so eine Nichtraucher-App also hier für euch.
Wird dir dann immer angezeigt, wie viel Geld du gespart hast auch?
Genau. Also, dass man, wenn man noch in 50 Jahren hat man das Krebsrisiko halbiert, dass man sich schon drauf geschafft hat.
Aber und du so, hast ja eh nicht so viel geraucht.
Ich war ja so Partyraucher und ich war dann in dem Januar, war ich sechsmal voll. Also, ich würde sagen, Januar hatte gar nicht sechs Wochenenden.
Aber da sagen Ärzte doch immer, das ist okay, die Lunge. Also
ja, dann gib die Zigaretten wieder her.
Das ist okay. Alles, was unter 5 Zigaretten am Tag ist, ja, gilt nicht als Rauchen.
Ja, ich bin ja froh, wenn die weg sind.
Was nun folgt, darf getrost einzigartig genannt werden auf dem deutschsprachigen Podcast-Planeten. Per Würfel werden bunte Fragen zugelost. Alles kann passieren. Alles wird passieren.
Und zwar würde ich sagen, es wird gewürfelt. Zusammen
müssen es alle machen jetzt? Ziehen wir uns jetzt erstmal wieder aus und gucken mal, was passiert. Also du wirfst jetzt und du hast jetzt die 31 oder die 13 oder die 4?
Dann nehmen wir mal 31. Ach du lieber Gott. Welche Krankheiten, Verletzungen habt ihr euch auf Tour schon mal eingefangen?
Ich glaube, ich war noch nie wirklich krank auf Tour. Mal so Hals ein bisschen, aber ich habe mir nichts geholt, nichts auf.
Oh, ich habe mehrere.
Halt, zum Glück hat Paula mehrere.
Also zum Beispiel in Nürnberg war das, glaube ich, mit Benjamin Weisinger zusammen. Die Lesung war schon vorbei und dann war ich schon angetrunken auf dem Klo und bin dann irgendwie sehr stürmisch raus und habe so einen meiner Finger so in der Tür.
Ah,
das war wirklich tief und sehr blutend und es war auch so peinlich, weil dann war dann irgendwie so eine nette junge Frau und die war auch so ein bisschen so fanmäßig und hat mir auch ein Geschenk und jetzt erstmal blute ich und also auch schlimm so und dann musste das verarztet werden und einmal mit Jens Friebe auf Tour habe ich Bananen gegessen und ich vertrage keine Bananen mehr, das war aber das zweite Mal, während das so war, ich wusste das noch nicht so genau. Und hatte halt, es war in Köln, hatte halt die Bauchschmerzen meines Lebens. Und ich dachte, ich kann nicht auf die Bühne, du warst dabei. Musste mich erstmal hinlegen, bin eingeschlafen vor Schmerz und.
Ich dachte vor Publikum.
Und du? Und dann ging es wieder. Naja, ich war da in diesem Backstage, der irgendwie wie so ein Zimmer war. Wo war denn das nochmal, dieser kleine.
Das war doch in Köln, im Subway.
Im Subway, genau.
Und du so?
Ja.
Also ehrlich gesagt, auf Tour, glaube ich, ist mir noch nichts passiert. Also ich habe natürlich viele Sachen verloren und so. Und bevor ich auf diese lange Tour gegangen bin, hatte ich mir vorher den Zeh gebrochen. Und kurz bevor es losging und bin dann eben...
Ich bin auch mal umgeknickt, auch ganz Bühne. Schlimm vorher. Und, also ja, also ich frage mich noch mal in einem Jahr.
Ich habe mal, aber wenn es auch so um Sachen verlieren geht vielleicht, ich habe mal einen Termin, es war auch Tour, ich war in München und bin in ein, weil ich mega in Zeitnot war, bin ich in ein Taxi gestiegen, bin in das Taxi eingestiegen, hab dann im Taxi gemerkt, mein Portemonnaie ist weg. Der Taxifahrer, mega nett, ist umgekehrt, wollte auch kein Geld von mir. Portemonnaie lag da natürlich nicht mehr. Dann habe ich das dann doch, also ich habe den Termin auch, habe dann auch gesagt, ich komme später und habe dann in den Hotels rumgefragt. Das wurde tatsächlich irgendwo abgegeben. Dann bin ich in die Hotelbar, weil ich so aufgeregt war, dass es wieder da ist, habe mir erstmal einen Gin-Doppelten bestellt und habe ich hatte mir im Sommer oder im Winter davor einen wahnsinnig teuren Mantel das erste Mal in meinem Leben gekauft und habe diesen Mantel, weil ich so aufgeregt war, dann in diesem Hotel liegen lassen und musste am nächsten Tag dann nochmal hin. Meinte, sie haben gestern schon mein Portemonnaie gefunden. Haben sie meinen Mantel noch? Und er meinte so, ja, weil langsam sollten sie mal ein bisschen Nee, die haben die mir hinterher geschickt. Stimmt gar nicht. Jetzt will ich würfeln. 15. Wie kuriert ihr den berüchtigten, unvermeidlichen Tourschnupfen bei Konzerten im Herbst und Winter? Ingwertee. Ganz simpel.
Alkohol.
Wenn du krank bist, trinkst du Alkohol.
Erkältung, Wegsaufen, ja, es funktioniert. Aber man muss diesen Tag abpassen, bevor es richtig schlimm wird.
Also ich bin jetzt kein Arzt, aber wenn ich merke, ich werde krank, dann...
Wir haben schon Ärzte gesagt, das ist safe.
Du hast aber auch gesagt, Ärzte hätten dir gesagt, 5 Zigaretten Die Ärzte.
Ja, ist so.
In ihren Texten.
Ist so. Der Körper ist dann damit beschäftigt, besoffen zu sein und bla und kann dann den Virus nochmal...
Dr. Paula Irmschler.
Schalten wieder ein, wenn es heißt, saufen und rauchen.
Selbstverständlich, liebe Dati.
Aber jetzt Linus.
Ich bin ja auch immer wahnsinnig hysterisch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf engem Raum und ganz viele Menschen und die Bahn und so. Ich mache dann jeden Abend Nasendusche, also so mit Kochsalz.
Also das machst du auch normal oder nur, wenn du krank
bist? Nee, wie vermeide ich? Also das versuche ich halt eben prophylaktisch, mache ich das die ganze Zeit und habe immer so Desinfektionsspray auf der Bühne und unterwegs dabei.
Guter Tipp.
Ja.
Einfach sauber sein. Wow.
Ja, also aber schon auf so eine neurotische Weise. Ja. Nicht so, dass die Leute denken, so, oh, er ist so reinig, sondern so, oh, er spinnt. Das wäre mir dann lieber. Ja. Also, ja. Aber das fällt mir dann auch leicht.
Du musst jetzt würfeln. Du.
Und du hast gesagt, du trinkst nur Ingwertee. Ingwertee. Hast du immer Ingwer auf der Tour dabei?
Ingwertee ist aber auch toll.
Ich sag den Leuten einfach, könntet ihr Backstage Ingwertee haben? Das wäre cool.
Cool, ich muss mir mal ein paar Sachen von euch aufschreiben für meinen Rider. Ja. Wie rum ist jetzt hier so richtig?
In welchen Schauspielerinnen warst du in der Jugend mal ein bisschen verliebt?
Ja, Robert Stadlober natürlich. Ah. Der mich jetzt auf Insta, der mir auf Insta jetzt folgt.
Erfolgt.
Der Beginn.
Stalkt.
Der Beginn einer wunderbaren Liebe.
Könnt ihr euch den Moment vorstellen?
Ja, Robert Stadlober ist aber auch so geil. Wieder so mit crazy und dann hat er noch diese total...
Und alle stehen ja auf ihn, ne? Egal welche Geschlechtsidentität, Ausrichtung. Super.
Ja. Ich wirklich, aber dann so später Benedict Cumberbatch, als ich das erste Mal Sherlock gesehen habe, so mit 14, 13 wahrscheinlich, unfassbar, in den aber auch in der Rolle verliebt. Ich habe, finde ich auch immer noch toll.
Du? Ich fand ja mal tatsächlich toll, das war, ich weiß nicht, dass ich das schon mal erzählt habe,
eine total bescheuerte Geschichte.
Jetzt kommt. Der dunkle Kristall, das war so eine Jim Hensons Sache, die jetzt eben auch wieder so eine Reprise hatte auf Netflix. Deshalb kennt auch ihr jungen Leute es vielleicht. Das gab es jetzt wieder als Serie. Und ich habe es noch damals als richtigen Film gesehen und fand so das Mädchen damals irgendwie so als Kind, fand ich die so toll. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, ich will jetzt mal nachschauen, wer das war. Wer weiß, wie das, wenn man so in den Retro-Gedanken plötzlich drin ist und denkt so, oh, was ist aus ihr geworden? Und habe ich es wieder angeguckt, das war ja eine Puppe. Ich dachte, das wäre jemand, sonst wäre ein richtiger Mensch. Ich war in die Puppe scheinbar von der dunkle Kristall verliebt als
Traurig.
Kind.
Traurig. Und schön.
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, weil ich wusste, es ist Handpuppenspiel, dachte ich, war er in die Synchronsprecherin verliebt?
Die sahen aber so, also im Nachhinein, so echt sahen sie gar nicht aus, aber in dem Moment als Kind dachte ich so, ja, das sind so Puppen und diese normalen, die Gelflinge, dachte ich, wären Schauspieler.
Ja.
Ja.
Wow, machen wir schnell weiter, oder?
Ui, was ist das schlimmste Vorurteil, das du immer noch nicht aufgegeben hast? Was ist das Schlimmste? Und was man noch auf
Tape sagen könnte? Jazz. Ich hasse immer noch Jazz. Und dann erklären mir immer so Leute, aber hier, der Jazz ist total gut. Und sei nicht so akademikerfeindlich und so. Ich bin nur so aus Prinzip gegen Jazz.
Ja, das würde ich auch sagen. Jazz finde ich auch.
Aber ich habe mich noch nie wirklich mit Jazz beschäftigt.
Warum auch?
Und dann sagen Leute immer so, irgendwas Nina Simone, ist Nina Simone Jazz, ich weiß es nicht. Oder irgendwas sagen sie dann und dann Helge Schneider.
Wenn wir in diese Jazz-Richtung gehen, ja okay, dann können wir auch.
Ja, es ist ein bisschen lame. Vielleicht habe ich noch so einen Vorurteil gegenüber... Habe ich einen Vorteil gegenüber Wessis, Akademikern, Wessis, sowas manchmal so ein bisschen, aber aus Trotz.
Ja, das ist aus Trotz. Deswegen grinse ich auch so, weil ich jetzt überlege, ob ich sage, weil das natürlich wie ein krasser Front wirkt, weil du aus dem Osten bist.
Ja.
Ich habe krasse Ostdeutschland-Vorurteile.
Okay. Ja,
aber
ja,
nicht, also eben, ich habe eben nicht diese Nazi-Vorurteile, weil die kann ich finde, die lassen sich politikwissenschaftlich total einfach erklären, leider. sondern ich habe so, es ist auch dann vielleicht gar kein Vorteil, weil Vorteil ist immer was Negatives, oder?
Es ist so, eigentlich ja nicht,
ich, ne? Ich bilde mir ein, gewisse Verhaltensweisen immer nur bei Ostdeutschen wahrzunehmen. Ja. Genauso wie erzähl. Westdeutsche ja, ja immer Verhaltensweisen
genau,
haben.
Genau, voll.
Ich glaube, der Klischee Ostdeutsche, aber damit meine ich auch eher diese Generation deiner Eltern, glaube ich. Mhm. Also der Klischee Ostdeutsche ist ja eher dann ein älterer Ostdeutscher. Mhm. Die sind so schon sehr selbstmitleidig, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und wahnsinnig passiv-aggressiv. Mhm. Und so, die würden sich niemals öffentlich beschweren, aber stattdessen murmeln sie quasi so wütend vor sich hin und haben immer das Gefühl, zu kurz zu kommen.
Stimmt,
und einige Dinge davon kann ich total nachvollziehen, intellektuell, ja. Woher die sind. Aber es gibt, ich glaube, ich habe auch dieses Vorteil wieder, weil es jetzt auch in den letzten Jahren so ein publizistisches Wiederentdecken von Ostdeutschsein gibt, mhm. wo irgendwie alle drei Wochen dann auch ein wahnsinnig saturierter Journalist, der im Osten geboren ist, aber seit 20 Jahren in Berlin im Westen ja. wohnt irgendwo, in so einer Stäbchenparkettwohnung, darüber mhm. spricht, wie schwer er es auch hat. Mhm. Was so eine Nullstelle für, ich bin auch ein bisschen marginalisiert übrigens, ist. Und ja. das ist auch wieder für mich so dieses Jammer-Ossi-Klischee.
Ja, absolut. So. Nee, das stimmt, aber ich fand es auch immer mega nervig, dieses Rumgeopfere und was uns da angetan wurde hier in Dresden mit der Bombardierung und ich kann es nicht mehr hören, voll.
Gott sei Dank.
Also ja, vielleicht sind die schlimmsten Vorurteile, die ich habe, auch gegenüber Ostdeutschen. Definitiv. Was auch so ein Klassiker ist, ist so, das auch in meiner Generation. So aufrechnen alles, also sowohl finanziell als auch in anderen Bereichen. So. Also das ostdeutsche Ding ist hier, du schuldest mir noch 30 Cent, mach mal hier PayPal bitte und dieses Skepsis gegenüber Fremden und geht mir auch mega um den Sack, alles.
Ja, ich würde, also so eine Konfliktscheuheit, ich glaube, die nehmen, also weil ich wenig in so, wir gehen zusammen in die Kneipe-Situation bin, wo man vielleicht in diese PayPal-Situation kommt. Ja. Ich nehme dann eher wahr, dass man einen Menschen anmerkt, der würde eigentlich gerade gerne sagen, dass er getrennt zahlen möchte, was wahrscheinlich mit einer Art von Geld betont hat oder noch nicht mal Geiz, sondern einfach, man achtet da irgendwie anders drauf, aber man will es nicht sagen und lebt dann lieber mit diesem Resentment in sich drin rum. So viel in sich reinfressen, statt das einfach nach außen zu tragen.
Ja. Wir haben jetzt Ost-Westdeutschland geklärt.
Das ist ja gar nicht schlecht.
Alles gut, also, abgehakt. Feminismus war eben schon gelöst.
So leicht kann es nämlich gehen und jetzt muss nur noch umgesetzt werden und dann klappt es wieder.
Aber nicht die Wessis mit ihrer, also das geht halt auch nicht.
Aber Wessis sind schon die geileren, oder? Das hat dann, darauf lässt sich dann noch ein.
Nee, da fehlt, also ja, gerade was so, für mich eher ein Klassismusproblem, glaube ich. Statt jetzt West-Ost.
Ja.
Und mir begegnen in Westdeutschland eher Menschen, die irgendwie, denen es ein bisschen besser geht, wirtschaftlicher, oder die irgendwie so durch sehr konservative Familienstrukturen immer irgendwie Eltern im Background haben, was auch okay ist und schön für die, die dann aber kein Verständnis dafür haben, dass es das bei uns halt nicht gibt und irgendwie viele Frauen alleinerziehend und geschiedene Eltern und kein Geld da ist und bla. Und also diese elitäre, akademische westdeutsche Art, die ich viel erlebe, die nervt mich halt. Aber mich nervt mindestens, wenn nicht sogar mehr, weil ich sie mehr erlebt habe, diese ostdeutsche Scheiße. Will noch mal jemand würfeln?
Ja,
wir machen ja zwei Runden, ne?
Elf. da ist die Frage, was findest du richtig klasse an deiner Stadt? Ist die 10 und die Frage ist, und dann die 11. ist, was findest du ziemlich mies an deiner Stadt?
Genau, hier Köln. Was findet ihr an Köln, beziehungsweise du repräsentierst ja sehr viele Städte.
Ja, eben.
Kann uns ja einiges dazu sagen.
Ich finde an Köln diese Übergriffigkeit der Leute, die sich als Freundlichkeit ausgibt, unerträglich. Hm. Ich will nicht immer angequatscht werden und ich will auch nicht immer... Und das ist so das alte Köln, so dieses Brauhaus Köln. Und das neue Köln finde ich schon erstaunlich, wie so viele junge Menschen aus der Medienbranche oder aus irgendwie verschiedenen interessanten Branchen in einer wirtschaftlich gestärkten Struktur leben können und es trotzdem schaffen, eine unfassbar uninteressante Stadt zu generieren. Also ich finde, also hier ist halt wenig, also natürlich gibt es überall, es gibt coole Clubs und coole Kneipen, aber die gibt es überall in jeder Stadt, die mehr als x Einwohner hat. Aber ich finde, gemessen daran, was diese Stadt eigentlich können müsste, kann sie erstaunlich wenig, finde ich. Aber vielleicht bin ich da auch ungerecht. Hm. Ich bin wahrscheinlich ungerecht, weil ich ziehe auch weg aus Köln. Also.
Ja, weil auch viele Räume, also das finde ich an der Stadt mies. Also ich bin ja großer Köln-Fan, wie alle wissen, aber viele Räume werden halt einfach zerstört durch Gentrifizierung und alles Mögliche und deswegen verschwinden diese ganzen tollen Sachen und immer mehr coole Kneipen, Clubs, alternative Orte gibt es halt dann einfach nicht mehr. Und was mich auch nervt, ist ja ein bisschen das, was du auch schon gesagt hast, Kölner, wenn es dann mal, ach, bei uns ja alles gut und alles sind herzlich willkommen und wenn dann aber mal zutage tritt, dass es nicht der Fall ist, weil nämlich irgendwelche Nazis auf mich sind, kommen die darauf gar nicht klar. Wir sind doch, und halten auch die Widersprüche nicht aus und die müssen dann so weggelächelt werden. Total. Also wir hatten letztens einen ganz schlimmen Streit mit so einem Boomer-Karnevalisten auf so einer Anti-Nazi-Demo, weil er nicht ertragen hat, dass wir irgendwie nicht sein Herz statt Hetze Ding gemacht haben, sondern irgendwie gesagt haben, ja, hier diese WDR-Nazis sind halt, also nicht die WDR-Nazis, sondern die Nazis gegen den WDR sind halt irgendwie richtig scheiße und wir waren dann halt so ein bisschen radikaler und der Typ, ja, wir müssen doch zusammenhalten. Da hatten wir so, nein, also nein, nein. So, also das wird dann nicht ausgehalten. Das nervt. Sonst Köln toll.
Ja. Ja, weil es ja irgendwie so eine lebenswerte Stadt ist mit so einer Attitüde, ist vielleicht auch das Problem, dass die linke Szene vielleicht nicht ganz so tight ist wie vielleicht in anderen Städten und auch eben die linken Läden jetzt nicht so sichtbar und so relevant sind. Also klar gibt es die einzelnen Szenen und auch Orte, aber für die Größe von Köln finde ich es dadurch eher bescheiden, das Engagement, was davon ausgeht und was da auch darüber hinaus ragt.
Voll.
Und dieses Ganze, also das ist ja in vielen Großstädten jetzt, dass die ganze Partykultur sich auf die Straße verlagert und in Köln dann halt zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jedem immer da sind wir dabei, läuft und so. Also das ist mir wirklich zu viel, weil das selbst so viel kann ich auch nicht saufen, also dass ich jetzt dauernd Bock auf diesen Vibe hätte, den diese Stadt jetzt so als Trademark immer noch mal mehr ausstrahlt. Also früher war es ja so Medienstadt, als ich hier hergezogen bin, noch das Versprechen mit Viva und was weiß ich, wer noch die Specs und so. Und jetzt ist ja nur noch Eventstadt, das heißt, werden die ganzen Junggesellenabschiede aus dem Umland reingekarrt.
Und die Gamescom.
Wollen wir noch eine Frage machen und langsam so?
Selbstverständlich.
Oder wollt ihr noch bis neun Stunden?
Nein, wir machen das, wir teilen das auf mehrere Folgen hier aus, jetzt endlich. Mich nicht so klappern. Wofür gebt ihr euer Geld aus?
Klamotten und Essen. Trägt ihr das direkt meine Klamotten angeschaut? Das trägt so einen taxierenden Blick. Aber was trägt sie denn? Wofür hat sie Geld ausgegeben?
Ja, also vorhin hat sie doch gesagt, sie hat nur eine Hose.
Nein, ich nicht.
Du hast die eine Hose.
Ich habe die eine Hose.
Und alle anderen.
Ich gebe wirklich, also nee. Ich gebe nicht Unmengen Geld für Klamotten aus, aber ich interessiere mich einfach sehr für Klamotten. Ich bin keine so krasse Shopperin, aber ich bin so eine Perfektionistin. Und wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich habe so eine Idee von einer Hose, die super wäre, und dann suche ich diese Hose. Hm. Und dann bin ich auch irgendwie bereit, für diese Hose Geld auszugeben. Und ja, das und Essen.
Ja, rumfahren. Und mit Leuten saufen. Und jetzt neuerdings, schon so ein bisschen länger, aber so Sneakers. Ich hole gerade, glaube ich, echt mein Ossitum nach, wo es nie Sneakers gab. Und weil wir zu arm waren, auch nicht. Und jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Ja, da mein Zeuger jetzt überall verstreut ist, vermisse ich meine Sneakers. Aber ich werde langsam zu so einer Sneaker-Ollen, die auch so guckt und so. Und dann bald hole ich mir so Magazine und so. Ich sehe das schon kommen. Ihr müsst mir dann eine runterhauen, wenn ich so eine... Und dann auf Insta so Fotos mache von Sneaker. Ihr dürft es nicht zulassen.
Ach komm.
Aber es wird immer schlimmer.
Sneaker-Eule ist immer ein schöner Begriff.
Sneaker.
Ja, Paula Daumschler ist ganz schöne Sneaker-Eule geworden.
Die sehen halt auch so geil aus. Und dann ist es so wie verliebt sein. Dann sehe ich die und dann gucke ich so. Und dann muss ich sie haben.
Und du?
Ach, also früher habe ich das wirklich so in Kulturprodukte gerne ausgegeben. Also dann fand ich es so schön, mehr DVDs zu haben und Bücher. Und das ist jetzt alles in der Digitalisierung völlig weggeschrumpft. Und das weiß ich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, das meiste Geld geht an die Steuer.
Das ist so mein ja, stimmt. Darüber haben wir ja gar nicht geredet, wofür wirklich das Geld raufgeht. Ja, Miete.
Die Steuer, ja. Essen,
wofür gibst du dein Geld aus? Miete.
Ich weiß, für die Miete, Steuer und umherreisen. Also. Ja. Und wenn ich mal ausgehe, und dann gebe ich immer jedem einen aus und bestelle noch das Drogentaxi. Mhm. Ja, Telefonschlag. Ja, hier hört eh keiner mehr zu. Aber eigentlich recht bescheiden, aber trotzdem kann ich mein Geld nicht zusammenhalten. Also, obwohl ich keine
Obwohl du hier in einer übelst teuren Wohnung in Köln Lindenthal wohnst.
Das ist mir aber auch einfach wichtig. Für mich ist Wohnen auch Status.
Merkt man der Wohnung aber auch. Ja. Es ist viel in Gedanken reingeflossen.
Ja,
das ist einiges los. Ja, jetzt haben wir dann super Bogen zum Anfang irgendwie mit Wohnen und so.
Mhm.
Und
dann genau, ja, wenn ihr eine Wohnung wisst, Paula Irmschler sucht, Schufa-Eintrag wird einfach
in die Kommis.
Einkommen ist kein Problem, weil gibt's nicht. Schufa ist da.
Genau, meiste Zeit ist er in der Bahn.
Zwei Räume, weil zwei Menschen, und dann geht's los in Köln-Kalk.
Ja, vielen Dank, Sophie, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast hier
Danke
mit uns.
Wie schön.